Herzlich willkommen, Freundinnen und Freunde des gepflegten Dissenses. Heute an den Mikros bei der Dissenspflege für euch, wie immer, Andreas
und Sebastian. Andreas, was soll man dazu sagen?
Jetzt ist es soweit.
Jetzt ist es soweit.
Wir können es nicht mehr ändern.
Ja, was ist soweit?
Reden wir nicht drüber. Wir haben den Typen schon so oft im Podcast gehabt. Ja, wir sprechen natürlich über die Amtseinführung
des
amerikanischen Präsidenten. Wir haben jetzt aber, also ich habe jetzt nicht mehr in die philosophische Literatur reingeschaut, was die Philosophinnen und Philosophen dazu sagen. Nee. Wir haben eine Wahl vor der Tür, fast vor der Tür stehen.
Ja, wir nehmen das hin, was vor 3 Tagen passiert ist, vor 4 Tagen passiert ist, und wir werden wohl auch das hinnehmen müssen, was uns bevorsteht. Wobei, dazu möchte ich doch noch vielleicht eins sagen.
Ja.
Ein Podcast, den ich sehr gerne höre,
ja,
hat in einer schon ein paar Jahre älter die Sendung. Mal, da ging es auch um Wahlen und da ging es um den Aufschwung der AfD.
Aha.
Und da meinte einer der beiden, und das, da musste ich länger drüber nachdenken, und eigentlich fand ich es ganz gut. Meinte einer der beiden, ihn würde das total nerven, dass es immer heißt, geht alle wählen, geht alle wählen, ja, geht alle wählen. Nee. Wenn ihr irgendeinen Schwachsinn wählen wollt, wie die AfD oder so, dann geht bitte nicht wählen. Ja, wenn ihr das nur tut, um sozusagen Protest zu wählen, dann tut es bitte nicht. Dann geht lieber nicht wählen. Ja?
Du sprichst mir aus der Seele. Ich denke mir immer ähnlich. Ja. Bei manchen würde ich sagen, bleib lieber daheim, ist heute geschlossen. Oder ja, aber natürlich steckt dahinter die Überlegung, dass bei einem entsprechenden Nichtwähleranteil der Anteil der Rechtswähler und Wählerinnen höher ist. Aber ich finde es auch immer wichtig, hinzuzufügen, geht wählen und wählt demokratisch.
Ja.
Genau. Und da haben wir eine große Bandbreite.
Ja,
aber interessant wäre auch noch, weil du gerade gesagt hast, Sebastian, wir müssen hinnehmen, was passiert ist. Das kann jetzt auch verschiedene ja, Stufen haben. Also natürlich müssen wir es erstmal hinnehmen. Wir können nicht einfach das Kapitol stürmen und wollen wir auch nicht und sollen wir auch nicht. Aber vielleicht so ganz untätig können wir bei einem erwartbar schlechten Ergebnis, aus unserer Sicht schlechten Ergebnis, und ich finde auch für viele Menschen schlechtes Ergebnis,
für natürlich alle nicht Menschen, für alle, würde ich sogar sagen, also für alle Menschen, die davon betroffen sind, und das sind zumindest mal erstmal alle in Deutschland.
Ja. International hat es natürlich auch Auswirkungen auf Europa. Das Interessante ist ja, wie vielfach ja auch schon nachgewiesen worden ist, wir schweifen ein bisschen ab, aber dass dass AfD-Wählerinnen und Wähler überhaupt nicht profitieren, im Gegenteil, also ökonomisch jetzt mal nur betrachtet, sondern sogar Verluste erleiden, wenn das Wirtschaftsprogramm der AfD jetzt durchgesetzt würde. Da sind wir hoffentlich noch ein bisschen entfernt davon oder erleben das gar nie, aber das ist ja auch irgendwie so die Krux der Sache.
Ja.
Und wo man sich doch manchmal, ich weiß nicht, wie es dir gemeint hat, denkt, Leute, wacht halt auf oder strengt euer Hirn einmal ein bisschen an.
Vielleicht könnte man da auch das, was ich am Anfang gesagt habe und was du dann richtigerweise korrigiert hast, ne? Also nochmal insofern spezifizieren, wenn ihr mit dem Gedanken spielt, die AfD zu wählen, dann lest euch wenigstens vorher mal das Parteiprogramm durch. Und dann könnt ihr immer noch entscheiden, ob das wirklich das ist, was ihr damit wählt. Denn wir hatten ja in der Sendung, einer der Sendungen im letzten Jahr, auch über direkte und indirekte Verantwortung.
Ja.
In dem Fall dafür gesprochen, einen Trump zu wählen. Und das gilt natürlich in diesem Zusammenhang auch. Und es ist nicht einfach Protest wählen, sondern für das, was dann daraus resultiert an Leid für viele Menschen, dafür ist jede und jeder der das wählt, mitverantwortlich.
Ja, sehr gut. Ich finde es schön, Sebastian, wie du oft den Bogen auch zu den vergangenen Sendungen spannst. Und tatsächlich, da wird schon auch Linien deutlich, ja. und Rückbezüge. Also hört euch gern die alten Folgen nochmal an. Da haben wir sehr viel Wichtiges und Richtiges gesagt. Naja, jedenfalls Gedankenanregungen gegeben. Ja, sehr gut. Und ich würde aber noch hinzufügen, Leute, lest euch das Programm durch und wenn ihr es nicht versteht oder vielleicht auch grundsätzlich so ein paar Analysen dazu von Leuten, die eine gewisse respektable oder einen Respekt genießen in Sachen Analyse ökonomischer oder sozialer Implikationen, das schadet nicht. Und vielleicht kann man das auch noch dazu fügen.
Ja. Es schadet dich nur nicht, sondern als mündige Bürgerin, mündiger Bürger, der wählen gehen, sollte man das vielleicht sogar tun. Ist das vielleicht sogar moralisch geboten, sich da mit dem auseinanderzusetzen, was zur Wahl steht und wofür oder wogegen man sich eben mit seiner Stimme oder seinen Stimmen entscheidet.
Richtig, und auch da gibt's einen Bezug, glaube ich, zu einer unserer ersten Folgen, wo wir zumindest an dem Beispiel des Aufrufs geht zum Wählen diskutiert haben, so Heuchlertum in Ordnung ist. Aber wir können zumindest sagen, also wir werden keine Heuchler sein und euch zum Wählen gehen zum demokratischen Wählen gehen aufrufen und es selber nicht tun.
Nee, das können wir mit Sicherheit sagen und ich kann sogar noch mehr sagen. Also ich für meinen Teil jedenfalls werde das Richtige wählen.
Gut, also, da hätten wir wieder einen Bezug. Ja, okay. Ja. Also, Leute, geht demokratisch wählen. Ja. Wir tun es auch. Aber ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Vielleicht werden wir uns so vielleicht wieder die philosophischen Stimmen anschauen. Ja, können wir ja mal
gucken. Wir gucken mal. Ich könnte mir vorstellen, dass es in diesem Falle fast noch schwieriger ist. Aber also von daher versprechen wir es vielleicht nicht, aber vielleicht finden wir ja was.
Vielleicht finden wir was. Wenn ihr dazu auf etwas gestoßen seid, dann freuen wir uns natürlich über Hinweise darauf. Wie immer könnt ihr das sehr gerne an unsere E-Mail-Adresse schicken, info@dissenspflege.de oder uns auch einen Hinweis geben über die Social Media. Wir sind auf Instagram, auf X, auf Blue Sky, wo sind wir noch?
Wir sind, hast du Homepage schon erwähnt? Homepage erwähnt. Und ihr könnt natürlich auch beispielsweise über Spotify Kommentare unter den einzelnen Folgen da lassen. Ja. Hin und wieder werden wir da auch kleinere Umfragen oder so Polls machen. Immer gerne beteiligen. Wir freuen uns über alles.
Vielleicht können wir ja schon eine Wahl sozusagen, so die Sonntagsfrage oder die Freitagsfrage bei uns stellen. Das ist eine gute Idee. Guckt also rein, die Freitagsfrage kommt unten bei Spotify auf der Folge.
Ja, bei der Folge. Genau, so ist es.
Sehr gut.
Was machen wir heute, Andreas?
Also ich habe was entdeckt. Wie sieht's bei dir aus?
Ich habe auch dieses Mal, aber ich würde sagen, eine Kleinigkeit entdeckt. Aber die würde ich dir vorstellen.
Klein, aber fein.
Ja, das gucken wir dann. So, die Kleinigkeit, Andreas, die ich dir mitgebracht habe. Heute mal, wenn ich so zurückblicke, vielleicht tatsächlich mal was ganz anderes. Und zwar von oder aus der Zeitschrift, wie immer in den Shownotes, Spektrum.
Mhm, ja.
Vom 2.11.24 des letzten Jahres, also da ist es online erschienen auf spektrum.de, ein kurzer Beitrag mit dem Titel Brauchen Konzerne Philosophen? Der Autor ist Matthias Varkus. Und Matthias Varkus startet mit einem Interview, das Markus Gabriel, ein deutscher Philosoph, der an der Uni Bonn tätig ist, dem Spiegel gegeben hat. Und indem er vorschlägt, dass jedes größere Unternehmen einen sogenannten Chief Philosophy Officer, ein CPO, bekommen sollte, der an der Spitze einer Ethikabteilung steht und der zum Beispiel die Aufgabe hätte, sich so Fragen zu stellen, wie welche Produkte produzieren wir, für wen tun wir das und welche Schäden verursachen wir dabei und auch andere Dinge. Ja? Und das Klingt jetzt vielleicht erstmal ein bisschen abstrus, ne? Und so wurde es dann halt auch aufgenommen, dieser Vorschlag von Markus Gabriel. Aber so sagt Matthias Vakus jetzt, naja, also aber eigentlich ist diese ganze, ist das alles gar nicht so neu, ja, jetzt. Also es ist immer mal wieder, vor allen Dingen in der sogenannten Gründerszene, ja, immer mal wieder die Rede von einem Chief Philosophy Officer, dieser Begriff wird immer wieder reingeworfen und diskutiert. Also um einen sozusagen Berufsphilosophen in einer Führungsposition in einem Unternehmen. Ja, und das Problem sei jetzt, so zitiert er eine Wirtschaftsjournalistin, niemand kennt so jemanden. Ja, also es wird zwar diskutiert, aber also gibt's eigentlich nicht. Oder zumindest ist es nicht bekannt. Es gäbe also so, Vakus, die vage, aber hartnäckige Idee, dass es für ein Unternehmen sinnvoll sei, sich philosophische Expertise in die Chefetage zu holen. Aber welchen Beitrag könnten solche Leute denn nun wirklich leisten? Ja? Und da bezieht er sich jetzt wieder zurück auf das Interview von Markus Gabriel. Und der schlägt eben vor, dass ein solcher CPO eben eine Ethikabteilung leitet, die sozusagen wie eine Controlling-Abteilung agiert, ja, aber dabei nicht finanzielle Ziele des Unternehmens im Blick hat, sondern eben die sozialen und ökologischen Effekte dieses Unternehmens. Das Grundproblem, wie jetzt Matthias Vakus sagt, und das ist ja auch erstmal ganz plausibel, sei dabei immer, dass Unternehmen natürlich in der Regel durch Marktmechanismen motiviert sind. Ne? Also sie wollen halt Gewinne. Die magst du ja nicht. Die, sie wollen Gewinne erzielen. Und wenn sich jetzt ein Unternehmen sozusagen zusätzliche Beschränkungen auferlegen würde, etwa durch eine solche Ethik- oder Schrägstrich-Controlling-Abteilung, ja, dann könnte es ja im Wettbewerb benachteiligt sein. Also die Frage, warum sollte irgendein Unternehmen sowas überhaupt tun? So, und jetzt kommt wieder Markus Gabriel und präsentiert einen Ausweg in, wie ich finde, wenn man den mal auch in bestimmten Fernsehformaten gesehen hat, typischer Markus Gabriel-Manier. Er sagt nämlich, dass sozusagen kreative ethische Entscheidungen, hier zitiere ich jetzt, wie er sie nennt, immer das Gute mit dem Profitablen verbinden würden, sodass der vermeintliche Nachteil zum Vorteil würde. Ja, dann. Ein anderer, das ist vielleicht erstmal, also da sagt Matthias Vakus auch, das ist gut, vielleicht ein bisschen optimistisch, ja. Es gibt dann aber auch noch eine Nika Wiedinger, die ich jetzt nicht kenne. Die macht einen anderen Vorschlag, die Aufgabe eines CPO darin, erst also gar nicht so sehr zu sagen, wie etwas sein soll, sondern erstmal mit philosophischen Mitteln zu beschreiben, wie es derzeit aussieht. Ja, also sagen, was ist. Ne? Sollte also sozusagen nicht geurteilt werden in normativer Hinsicht, sondern es gehe um eine, Zitat, freie Form der Anschauung, die anders als die anderen Akteure im Unternehmen nicht durch Sachzwänge und Formalitäten gefesselt ist. Er spitzt das zu, die Unterscheidung. Gabriel möchte einen Chief Practical Philosophy Officer und diese Nika Wiedinger einen Chief Theoretical Philosophy Officer. Gut, das war auch schon sozusagen das, was hier im Kern drinsteht. Jetzt kommt sozusagen noch, was denkt sich Matthias Vakus jetzt dazu? Er sagt zwar, dass er nicht glaubt, dass sich philosophisches und wirtschaftliches Denken grundsätzlich entgegenstehen oder gegenüberstehen, aber, und das finde ich doch jetzt ganz spannend, das zitiere ich jetzt auch wieder, ich bin mir relativ sicher, dass man bei Philosophie, die diesen Namen verdient, nie sinnvoll berechnen kann, welchen Deckungsbeitrag sie erzielt. Und das wird ihr in der Wirtschaft stets im Weg stehen. Und damit schließt dieser Beitrag. Was sagst du? Sollten wir umsatteln, Andreas? Chief Practical Philosophy Officer Andreas Wolkenstein?
Also wenn man die Dissenspflege mal zu einem großen Unternehmen ausbauen, dann werden wir auf jeden Fall einen Haufen einstellen. Ja, vielen Dank. für den Text, der gar nicht so klein und auf jeden Fall ziemlich spannend ist und finde ich super wichtige Themen anschneidet. Mir sind jetzt so beim Hören deiner Zusammenfassung gleich eine ganze Menge Themen gekommen, die man anschneiden könnte. Aber darf ich nochmal nachfragen? Also die These des Autoren ist, also Philosophie oder die Ergebnisse der Philosophie oder das, was so ein Philosophy Officer beitragen könnte, lässt sich gar nicht so sehr in so ein wirtschaftliches Handeln einbauen, beziehungsweise dessen Wert lässt sich nicht vorhersehen, sodass die Ergebnisse im Prinzip unklar sind. Die lassen sich nicht sagen ein.
Also ich würde es mal so sagen, genau, wenn Philosophie ergebnisoffen arbeitet, ne? Und nur das, so verstehe ich ihn jetzt hier, würde etwas sein, was man dann letztlich auch als Philosophie bezeichnen kann, ne? Dann kann man halt eben Ergebnisoffenheit nie wissen, was dabei rauskommt. Mhm. Und damit ist es halt auch für ein Wirtschaftsunternehmen nie abschätzbar, ob, wie Markus Gabriel das sagt, eben das Gute und das Profitable notwendig zusammenkommen. Mhm. Ja.
Also das würde man ja schon, also das kann natürlich sein, aber das würde man ja schon mal bezweifeln wollen. Aber vielleicht davor, eine kleine Anekdote, ja. Ich erinnere mich.
Kennst du einen CPO?
Ja, pass auf, das wird noch besser. Okay. Ich wäre selber mal beinahe einer geworden. Oh. Aber das erzähle ich gleich. Die erste ist, ich erinnere mich an, ganz früher kannte ich einen, der war auch bei BMW hat der irgendwie auch die Abteilung für, was ist KI oder irgendwas gemacht oder da gearbeitet, geleitet. Und der hat, als der so erfahren hat, ich mache Philosophie, hat er so erzählt und ich erinnere mich, wie er das erzählt hat, sie haben jetzt da auch einen, der im Unternehmen rumspringt und alle ganz nervös macht, was es jetzt für Disruptionen, Veränderungen durch KI gibt und so weiter. Und ich erinnere mich so an dieses so, ich glaube, dieser Philosoph oder Philosophin war so der Alien irgendwie da und keiner wusste so richtig, was anzufangen, aber hat...
Der labert doch.
Ja. Das klassische Bild. Ich wäre tatsächlich selber mal beinahe einer geworden, aber meine Performance-Zahlen waren wohl zu schlecht. Hatte mich tatsächlich mal bei Bosch, war mal eine Stelle ausgeschrieben für exakt sowas.
Echt?
Die wollten auch eine Ethiker haben für so KI. In
krass, ja.
Bohrmaschinen. Ich weiß nicht, halt, Bosch macht ja mehr. Ja. Aber da war ich wohl.
Und worin wurden deine Performance-Zahlen gemessen? Also,
ja, weiß ich nicht, aber jedenfalls habe ich den Job nicht gekriegt.
Okay.
Also hab nicht überzeugt, offensichtlich.
Ja.
Insofern gibt es das schon, wundert mich jetzt, dass da im Text steht, sozusagen niemand kennt so einen. Also persönlich kennen tue ich die auch nicht und ich weiß auch nicht, was auf der Stelle geworden
ist. Aber das ist vielleicht auch nochmal ein Unterschied, ne? Also dieser CPO ist ja wirklich sozusagen dem gesamten Unternehmen, so verstehe ich das jetzt ja, ne? Also in der Führungsetage des Gesamtunternehmens und da geht es letztlich um ja auch die Ausrichtung des Unternehmens, ne? Und nicht nur Schadensminimierung bei KI-gesteuerten Bohrmaschinen. Ich weiß,
stimmt, auf der höheren Ebene, also wäre das anzusiedeln.
Also ohne natürlich die Stelle, die du natürlich hättest bekommen sollen, damit runterzumachen.
Genau. Aber letztlich, ich weiß gar nicht, ob es so relevant ist, wo das aufzuhängen ist, aber lass uns gern sagen, es gibt neben dem Financial Officer und dem Chief Executive Officer eben auch einen Philosophen oder eine Philosophin. An sich ist es ja vielleicht gar keine verkehrte Idee. Ich frage mich, ob nicht viele Fragen, die Personen stellen sollen, nicht eh schon im Unternehmensprozess, also wenn irgendwas hergestellt wird, gestellt werden. Also vielleicht nicht immer natürlich nach so Öko-Impact oder so, aber sicherlich, an wen also in diesem ganzen Marktforschungsprozess, glaube ich, werden sicherlich solche Fragen stellen. Ich frage mich mal, die Leute sind ja nicht, die sind ja nicht Maschinen zwangsläufig, wenn sie ihr Produkt designen und planen und so weiter. Aber sicherlich gibt es schon auch Fälle, und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wo bestimmte Aspekte eben nicht betrachtet werden. Also sei es vom ökologischen Fußabdruck, der generiert wird, hin zu also Lieferketten, also all diese wirtschaftsethischen Fragen, die natürlich an der Öffentlichkeit diskutiert werden. Da wäre ja dann die Idee, dass man so einen CPO im Prinzip analog jetzt zu Individuen, zu einzelnen Personen, als sozusagen das Moral Reasoning, das moralische Nachdenken implementiert. Mhm. Und dann stellt sich die Frage, warum denn überhaupt moralisch sein? Sozusagen wäre dieser Gabriel-Ansatz, beziehungsweise der Gabriel-Ansatz sagt dann, das fällt eh zusammen. Und das ist, glaube ich, schwierig, weil es vermutlich tatsächlich so ist, dass wenn einer natürlich sich höhere Kosten aufbürdet, die anderen dadurch einen Wettbewerbsvorteil hat. Was natürlich auch im individuellen Fall so ist, ja, wenn sich alle sozusagen an die Moral halten, dann kann ich, fällt es nicht so auf, wenn ich das nicht tue, was irgendwie zum Kollaps führt, beziehungsweise schon einen Fehlanreiz dafür bietet, für mich moralisch oder bieten kann, mich moralisch zu verhalten, weil ich dann
übrigens schon wieder ein Ansatzpunkt zu unserer zukünftigen Spieltheorie, Entscheidungstheorie.
Ja, vor. Genau, da wollte ich nämlich drauf kommen. Ja. Aber vielleicht einen anderen Dreh machen. Ich glaube, im nicht wirtschaftlichen Bereich, sagen im individuellen Bereich, wenn man so will, haben wir halt das System des Rechts geschaffen, das bestimmte ethische oder moralische Einsichten so kodifiziert, dass sich auch wirklich jeder dran hält. Und bestimmtes lassen wir sozusagen der individuellen moralischen Überlegung und dann, also wir bestrafen nicht, ob ich dich jetzt anlüge und du mich anlügst oder ein Versprechen nicht hältst, aber andere Dinge, Gewaltanwendung zum Beispiel, da überlassen wir es halt nicht dem Einzelnen. So ist es natürlich im Wirtschaftlichen auch. Bestimmte Regeln müsste man eigentlich, weil sie in Gefahr stehen, eben nicht umgesetzt werden zu können, weil Moral mit Kosten verbunden ist, müsste man eigentlich auf einer größeren gesellschaftlichen Ebene, auf einer rechtlichen Ebene lösen, damit sich auch alle dran halten.
Das ist jetzt ja, ihr da draußen, hört euch doch so die letzte Folge und die Folge vor. Ja. Ja, hört es nochmal an.
Hört es denn an und dann seht ihr auch, die Frage ist ja nicht nur nicht das, sondern das Wie dieses Prozesses. Aber das stimmt, ja. Also insofern, ich liebe es, wie du den Bogen zu den verschiedenen Folgen spannst. Also jedenfalls, so ganz klar ist es nicht, dass die Lösung, die hier Markus Gabriel zugeschrieben wird, glaube ich, so passt. Und ich glaube, wir können dann einfach sagen, in den nicht wirtschaftlichen Bereich der Moral oder der Ethik schauen, um zu überlegen. Es gibt natürlich auch andere Kräfte, die dafür sorgen, dass sich Ethik in den Unternehmen umsetzt.
Oder eben nicht.
Oder eben nicht. Ja. Aber sowas wie eben öffentlicher Druck, wie Kaufverhalten, individuelles Kaufverhalten, abstimmen mit den Füßen, was Libertäre ja auch gern mögen. Insofern glaube ich, ist es wahrscheinlich nicht verkehrt, so ein moralisches Nachdenken zu implementieren. Aber ich glaube, es sollte wahrscheinlich schon eine gewisse Praktikabilität besitzen und auch sagen, nicht vorhersehbar sein, aber doch irgendwie einen Nutzen zeigen, so einen ganz theoretischen Officer.
Ich frage mich gerade, da muss ich jetzt den nächsten Rückbezug machen. Und zwar zu unserer Folge über moralische Expertise.
Mhm, ja.
Da haben wir ja darüber gesprochen, unter anderem, ob nicht eine der philosophischen Kernkompetenzen, die hier relevant sein könnten, um von Expertise zu sprechen, nicht sozusagen, sagen wir mal, primär formaler Natur ist. Also in dem Sinne, dass Philosophen Argumente als solche, die Gültigkeit von Argumenten zum Beispiel, bewerten können.
Ja.
Ne? Und dass in einer noch schwächeren Form als ich hoffe, Frau Wiedinger das vorgeschlagen hat, also der Chief Theoretical Philosophy Officer, ob das nicht eine Stärke ist, die für Unternehmen eingesetzt werden kann, natürlich dann auch wieder in die eine wie in die andere Richtung, ne? Also die Stärke analysieren zu können, insbesondere sich mit Texten beschäftigen zu können, Argumente analysieren und auch natürlich generieren oder bauen zu können. Das ist natürlich, dann bewegen wir uns natürlich auch erstmal zumindest im engeren Sinne im moralfreien Raum, ne? Weil das natürlich letztlich wieder in die eine wie in die andere Richtung umgesetzt werden kann, inhaltlich, ne, oder ausgefüllt werden kann. Aber das ist doch vielleicht wirklich auch wieder eine der Stärken, die Philosophinnen und Philosophen doch nachweisen können, oder?
Ja, und so macht es auch Sinn jetzt, wie du das sagst. Ich hätte jetzt mir gedacht, sozusagen jemand, der nur immer sozusagen, also theoretisch unterwegs ist und in diesem Sinne, so hätte ich das jetzt verstanden, so disruptive Fragen stellen sozusagen, würde ich sagen, das ist natürlich, also erstens gibt's das zum Teil schon, vielleicht funktionieren so auch Innovationsprozesse, und zum Zweiten ist es, wenn es das nicht schon gibt, vielleicht auch ein bisschen zu weit weg. Aber so wie du es beschreibst, sozusagen als eine Kompetenz, die
Analysekompetenz.
Die auch den Unternehmen, den Überlegungsprozessen in den Unternehmenssystemen sozusagen dann zugutekommt, macht es Sinn. Würdest du dann sagen, das könnte man ja weiter formulieren, also wenn man das jetzt hernimmt, was du sagst.
Also erstmal muss man das klar abgrenzen von dem, was normalerweise als Analytiker bezeichnet wird in vielen Unternehmen. Also das ist jetzt was anderes, worüber wir reden.
Die Argumentationsanalyse und die Wertanalyse sozusagen.
Prozessanalyse.
Ja, aber da würde ich sagen, da sind wir schon, glaube ich, auch wieder in Bereichen, wo ich gar nicht weiß, ob es da nicht andere Experten gibt und Expertinnen, ob das die Philosophie ausmacht. Aber wenn wir das jetzt mal sagen, trotzdem, also diese Kompetenz gibt's und jetzt uns so ein Unternehmen wie eine Person betrachten und das System verschiedener Unternehmen, also so ein Wirtschaftssystem, wie eine Art Gesellschaft betrachten, würde dann die Einführung einer solchen Expertise oder eines Philosophy Officers eigentlich solche Unternehmen dann selbstbestimmter, autonomer machen? Weil wir ja sagen könnten, diese Fähigkeit, sozusagen nachinformiert, Prozesse analysiert zu haben und aufgrund einer Überlegung zu einer Entscheidung zu kommen, macht ja uns Menschen, wenn wir von Einzelmenschen reden, doch zu autonomen Menschen oder ist so ein Teil der Autonomie, der Selbstbestimmung. Würde man das dann auch sagen können oder überstrapazieren wir hier diesen Vergleich?
Also meine erste Intuition dazu wäre Letzteres, also dass wir den Vergleich überstrapazieren, aber vor allen Dingen, dass wir den Begriff oder die Begrifflichkeit der Selbstbestimmung und der Autonomie überstrapazieren. Das ist natürlich immer, ist ja auch sozusagen eine klassische Idee, ne, zum Beispiel Staaten als Personen zu verstehen und dann sozusagen sich mit den einzelnen Gliedern und Teilen eben auseinanderzusetzen und in welche Funktionen sie haben und in welchem Verhältnis sie stehen. Ich würde mir das schwer tun, zumindest in diesem Sinne, also das analog als selbstbestimmt oder autonom zu beschreiben. Ja, also wir können bestimmt über solche Dinge sprechen wie kollektives Handeln. Das ist aber, jetzt machen wir mal ein anderes Fass auf.
Ja, aber machen wir mal wann anders
auf. Das machen wir nochmal anders, genau. Dafür brauchen wir ja auch nicht einen, würde ich jedenfalls sagen, einen Selbstbestimmungs- oder Autonomiebegriff, wie wir ihn jetzt in Individuen oder mit Blick auf individuelles Handeln verwenden.
Also wir brauchen ihn nicht, weil er keine weiterführende Funktion hat, oder? Ist das dann dein Punkt so ein bisschen? Also bei uns Menschen verlangen wir, dass wir eben Überlegungen haben und unsere Entscheidungen überlegt treffen, weil wir sagen, das macht dich zum selbstbestimmten Wesen und das ist uns wichtig. Und das ist uns wichtig, weil du dadurch erst zum Menschen wirst oder wie auch immer. Und du würdest sagen, das brauchen wir bei Unternehmen nicht. Weil, Entschuldigung, ich würde nämlich sagen, in anderen, also in diesem, als Zugriff auf diese Frage, macht es Sinn, diesen Officer da zu installieren, können wir so einen Vergleich zu Individuen durchaus verwenden. Mhm. Eben, es ist ähnlich wie in einem kollektiven Wesen oder einer kollektiven Entität, das Gleiche, installieren wir sowas wie eben eine Überlegung, Deliberation. Und ich finde es durchaus attraktiv, das so zu betrachten, aber du würdest sagen, okay, zumindest den Begriff der Autonomie, der Selbstbestimmung, den brauchen wir bei Individuen, aber nicht bei kollektiven Entitäten.
Ja, weil wir da auch die Ebenen wechseln dann, glaube ich, tatsächlich. Also ich glaube, also es geht ja also um so naja, gut, das könnte man jetzt auch wieder in einer ähnlichen Formulierung für Individuen sagen, wenn ich jetzt darüber nachdenke. Aber schlussendlich geht es doch darum, dass sozusagen das wirtschaftliche Handeln und die Resultate dieses Handelns eines solchen Unternehmens in irgendeinem Sinne besser werden. Hm. Und dieses Besser kann man jetzt ja nach verschiedenen Maßstäben, ökonomisch besser, moralisch besser, ganz noch ein paar andere Attribute, ne, die überlegen. Und dafür wiederum sind die Kompetenzen einzelner Individuen nötig, ne? Um zumindest die Möglichkeit zu haben, dass das Unternehmen in diesem oder jenem Sinne besseren Output zum Beispiel hat.
Tja.
Ja.
Ja, Entschuldigung, mach weiter.
Und jetzt kommen wir aber das mal wirklich vielleicht nochmal ein anderes Mal. Jetzt kommen wir dann wirklich auf kollektives Handeln. Ich glaube nämlich, an der Stelle sieht man den Unterschied eben von individuellen zu kollektivem Handeln. Nämlich, welche die Funktionen der beteiligten Individuen, die ja auch bei kollektivem Handeln eine Rolle spielen, welche Funktionen die haben, in welchem Verhältnis die zueinander stehen und was dann eben sozusagen als kollektive Handlung am Schluss dabei rauskommt. Ja, und dabei würde man, glaube ich, dann nicht davon sprechen, dass dieses Kollektiv nicht, also zumindest nicht im selben Sinne wie ein Individuum selbstbestimmt oder autonom ist.
Mhm. Muss ich drüber nachdenken, finde ich gut. Ich hätte die Intuition, also so eine erste Überlegung dazu, dass es durchaus möglich ist, auch wenn es auf ersten Blick komisch erscheint zu sagen, also ein Unternehmen, das eben aus vielen einzelnen Menschen und Kompetenzen besteht, ist doch so ähnlich wie ein einzelner Mensch. Aber ich glaube, auf so einer Analyseebene, als vielleicht eine Heuristik, also als eine Art Werkzeug, mit dem wir Dinge betrachten, um uns Sachen erklären zu können, würde das durchaus Sinn machen. Ich gebe dir aber trotz einem aufscheinenden Dissens in dieser Frage recht, dass solche Fragen, wie du sie nennst, genannt hast, wie hängen denn dann die selber autonomen Wesen, genannt Menschen in diesem Unternehmen, Mitarbeiter, denn zusammen mit diesem Kollektiven? Das wäre aber, glaube ich, eine neue Folge. Das wäre ein Thema für eine neue Folge.
Das wäre vielleicht sogar für mal eben für eine ganze thematische Folge, vielleicht auch ein Interview. Da gibt es ja ein paar ganz spannende Leute, die sich dazu auch.
Nee, wir holen ein Unternehmen dann eine kollektive Entität, da wird schon schwierig.
Ja, genau. Wen holen wir denn da jetzt?
Die von Bosch.
Die von Bosch, genau. Die erste Frage wird sein, warum haben Sie Andreas nicht eingestellt? Das übernehme ich gerne dann.
Ja. Nee, aber sonst wäre ich ja wahrscheinlich nicht hier und würde mit dir über diese Fragen diskutieren. Also insofern.
Entweder das oder wir wären noch viel größer schon als, weil du als CPO von Bosch natürlich eine Reichweite hättest.
Stimmt.
Ja. Die ihresgleichen sucht.
Aber die kriegen wir auch mit unseren wunderbaren Hörerinnen und Hörern. Aber
das ist richtig.
Das stimmt.
Ja. Ja, Andreas. Also wir wissen noch nicht, ob wir hier Dissens haben. Das werden wir mal weiter verfolgen. Haben wir schon wieder ein mögliches Thema. Aber was hast du denn?
Ja, also erstmal vielen Dank für dieses kleine Stück, das gar nicht so klein und in jedem Fall super spannend war, weil es eben so viele Aspekte abdeckt. Ich habe etwas, was ja vielleicht ähnlich klein ist und doch das Potenzial hat, glaube ich, ähnlich viele Fragen anzustechen und auszulösen. Da in meinem Text geht's um X-Risks, also nicht um die X-Files, die X-Akten, sondern um existenzielle Risiken, die mit künstlicher Intelligenz verbunden ist. Bin also wieder bei künstlicher Intelligenz und hatte diesen Text eigentlich, der Titel hat mich gecatcht und dachte, ja, das ist super. Ich will nicht immer nur über so diese banalen Themen, sage ich in Anführungsstrichen, meint es natürlich nicht so, also über die Hands-on-Themen, Bias in den Daten Halluzinationen sprechen, sondern so, was ist denn, wenn eine künstliche Intelligenz oder die künstliche Intelligenz das Level an menschliche Intelligenz erreicht hat und überschreitet, ist damit die Auslöschung der Menschheit verbunden. Das ist das, worum es worum der Begriff X-Risks oder Existential Risks.
Von wem ist der Text?
Wunderbar. Von Nancy Checker und Kolleginnen. Nancy Checker ist eine Bioethikerin an der University of Washington School of Medicine, also ja Medizinethikerin, die ja zu so ganz vielen Bereichen der klassischen Bio- und Medizinethik gearbeitet hat, zu jüngst viel zu Robotik, Personalität und weiteren Themen. Und den Text habe ich eben, der ist in Journal of Medical Ethics, also auch ein respektables Journal, eine respektable Zeitschrift erschienen. Und jetzt kommt der Text eigentlich zu einem ganz anderen Ergebnis, als was ich sozusagen erwartet hätte.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Der kommt nämlich genau zu dem Ergebnis, dass wir über diese Fragen viel mehr reden sollen. Ja. Aber auf eine kluge Art und Weise. Also mich hat er schon zum Nachdenken gebracht und auch nochmal Gründe dafür gegeben. Dennoch finde ich es persönlich wirklich interessant, über diese existenziellen Risiken zu sprechen. Das ist eine Art, über künstliche Intelligenz nachzudenken, die unter anderem von Nick Bostrom begründet worden ist. Ja, du weißt auf das Buch hin, Superintelligence, kann man auch empfehlen. Ist wirklich, finde ich, ein spannendes Buch, ob man das an alles glaubt oder nicht und so, aber ich finde es interessant.
Vor allen Dingen bei Nick Bostrom.
wie meinst du?
Nein, das kann ich gleich noch. Erzähl erst mal weiter.
Okay, machen wir den Text. Na. Also, es geht um existenzielle Risiken, die das Potenzial haben, Earth Originating Intelligent Life auszulöschen. Also, intelligentes Leben, das auf der Erde entstanden ist, auszulöschen. Und jetzt fragen sich die Autoren, die analysieren sozusagen den Diskurs und fragen, ob das denn wirklich Sinn macht, da anzugehen. Also ein Beispiel, was ja immer wieder diskutiert wird, ist dieses Paperclip-Argument. Das geht so, es kommt, glaube ich, von Nick Bostrom, diesem Philosophen der Superintelligenz, der sagt, naja, wenn wir so eine künstliche Intelligenz, die so ein Ziel hat oder eine Aufgabe hat, nämlich also Paperclips herzustellen, dann wird die ganzen Ressourcen der Erde verwenden, weil sie so mächtig ist in ihrer Rechenkapazität und in ihrer Handlungskapazität, dass sie die ganzen Ressourcen der Erde aufsaugen wird, um eben ihr Ziel zu erfüllen. Oder ein anderes interessantes Beispiel, was immer wieder verwendet wird oder so eine Überlegung ist, dass eine Superintelligenz mit uns Menschen gar nicht viel zu tun haben wollen wird, weil wir viel zu langsam denken. Unsere Wahrnehmung und unsere Entscheidungskapazität
ist da muss ich gleich schon mal einhaken.
Ja, stimmt das nicht?
Das ist ja beides spekulativ, aber mir geht's dabei um was anderes.
Ja.
Also du hast es ja so eingeführt, wir reden jetzt über Intelligenzen, die menschliches Denkvermögen, sagen wir mal, durchschnittliches menschliches Denkvermögen erreichen und darüber hinausgehen. Ja? Das heißt, dann ist halt schon die Frage, wofür das Paperclip-Argument noch ein Argument ist. Weil um so eine künstliche Intelligenz wird es dann nicht mehr gehen. Der entscheidende Punkt, denke ich mir immer, aber vielleicht ist ja, sind ja solche Geschichten wie das derzeitige sogenannte schwache künstliche Intelligenzen, ja zum Beispiel keine eigenen Intentionen haben und die auch nicht selber ausbilden können. Und dass auf der anderen Seite eine KI, wie du sie im zweiten Beispiel beschrieben hast, nämlich eine, die sich dann entscheidet, nicht viel mit uns zu tun haben zu wollen, Ja, da kommt ja schon sowas rein wie Intentionalität, ne? Und das ist was ganz anderes, ja. Und hätte auch, glaube ich, ganz andere Konsequenzen, weil wenn man sich das zu Ende denkt, ich weiß, wie das bei Bostrom dann gemeint ist, aber so eine Paperclip-Maschine, ne, die können wir halt im Zweifel auch einfach abstellen. Mhm. Eine, die sich selbst entscheidet, dass sie dieses oder jene Ziele hat und dass, um die zu verfolgen, es nicht sinnvoll ist, sich mit Menschen abzugeben, ist, wäre dann schon eine ganz andere Nummer.
Mhm. Ja.
Weißt du, was ich meine? Ja. Also deswegen muss man da, glaube ich, immer
unterscheiden.
Genau, unterscheiden, worüber man gerade.
Ja. Ja. Also da bist du schon in einer ganz wichtigen Diskussion um diese Formen der Superintelligenz drin. Dem Text geht es gar nicht darum.
Okay.
Dem geht es letztlich nur um Aussagen, die sagen, so eine Maschine, egal wie die aussieht sozusagen, ob es diese oder jene Maschine ist, die wird das Potenzial haben, eben das menschliche Leben auszulöschen, wie wir es kennen, oder menschliches Leben überhaupt auszulöschen. Und deswegen müssen wir jetzt aktiv werden. Mhm. So, dem Text geht es um diese Aussagen und um den Status dieser Aussagen. Mhm. Sollten wir denen nachgehen und den Vorschlägen, die die Fragestellerinnen und Fragesteller machen, umsetzen? Und die nenne ich jetzt gleich. Also insofern, da gebe ich dir recht. Der Text, der versucht so ein bisschen da gar nicht genau hinzuschauen, sondern eher zu sagen, naja, das sagen jetzt Leute, macht es denn wirklich Sinn?
Macht es, würde ich sagen, aber aus unterschiedlichen Gründen. Und die entstehen genau aus den unterschiedlichen sozusagen Implikationen, die oder Bedingungen, die diese unterschiedlichen Maschinen haben. Die sind nämlich, glaube ich, wichtig gerade.
Ja, okay.
Das wäre meine. Aber sorry, ich will dir gar nicht erzählen, was machen. Nee,
das ist ein interessanter Punkt, den man, glaube ich, noch dazufügen kann. Ich erzähl dir mal, was der Text sagt, und der hat sagen mehrere argumentative Linien. Sagen, das erste ist, dass er sagt, jetzt lass uns noch mal den Diskurs anschauen. Von wem wird der denn geführt? Der wird, sagt er, vermehrt von Unternehmen geführt, also von Menschen, die mit Unternehmen verbandelt sind. Das hat sich wohl geändert, die bringen da auch Zahlen in den Text. Wir verlinken, wie immer übrigens, die Texte und Zusatzmaterial. Sagt, das wird vermehrt, also während früher noch sozusagen akademisch tätige Personen über diese Fragen nachdachten, wird es vermehrt von der Technologie, von den Unternehmen geführt. Ja. Zum Beispiel hat es auch eine Analyse von so Ethikkodizes für künstliche Intelligenz ergeben. Und da sagen die Autoren, das ist natürlich ein bisschen problematisch, weil damit Interessenskonflikte generiert werden. Ja, wenn also Unternehmen sagen, was zu tun ist und was nicht zu tun ist, die haben wirtschaftliche Interessen, sind wir wieder, haben wir gerade gehabt, eigentlich ist ein ganz guter Punkt. Und dann sprechen die von Ethikinteressen in Klammern. Ich dachte mir das immer, als Elon Musk letztes Jahr oder vor 2 Jahren so ein Moratorium gefordert hat, also gesagt hat, stoppt die Forschung an künstlicher Intelligenz aus diesen Gründen, das führt nur zu Unheil. Dachte ich mir, das kann natürlich jemand sagen, der unglaublich viel Kohle hat, unglaublich viel Geld und dessen Unternehmen das nichts ausmacht, wenn wir kurz anhalten.
Ja.
Aber der kleine Mittelständler hier, der irgendwie ein kleines Tool, ein AI-Tool für die Industrie macht, der hat da natürlich dran zu knabbern. Also ich finde, da wird schon mal deutlich, dass es nicht vielleicht immer nur Ethikinteressen sind. Ja. Genau, außerdem kommen die Daten, die hier oder die Aussagen, die hier generiert werden, oft von Hochentwicklungsländern und die negieren oder blicken nicht auf sozusagen die Kontexte, in denen künstliche Intelligenz anderswo eingesetzt werden. So, das ist der erste Punkt. Die zweite Quelle von des Diskurses über diese existenziellen Risiken kommt von der Bewegung, die nennt sich effektiver Altruismus oder Long-Termism. Und das ist sozusagen die Überlegung. Das ist eine Bewegung, die glaube ich ziemlich mächtig ist und die sagt, wir müssen unser Handeln streng auf Evidenz basieren und den maximalen Nutzen
generieren.
Oder, und ja, der Text selber, der diskutiert jetzt Argumente für und dagegen und was für den effektiven Altruismus spricht. Das wäre vielleicht auch nochmal eine Folge, weil das an sich nicht uninteressant ist. Aber in dieser Frage, wenn jemand, also der effektive Altruismus sagt dann zum Beispiel, das sind die Quelle dieses Diskurses. Er sagt, die Folgen der KI sind so monströs, mhm. weil sie eben menschliches Leben löschen können oder werden, dass wir jetzt handeln müssen, indem wir einschränken oder indem wir unser Geld eben wegziehen von vielleicht Malaria-Bekämpfung hinzu, wir müssen mehr Sicherheitsarchitektur bauen oder bessere Roboter oder und so weiter. Weil der Nutzen ist da sehr viel größer, weil der potenzielle Schaden so groß ist. Ja? Wenn also Menschen gar nicht existieren oder eben in künftige Generationen massig Menschen zu Schaden kommen. Das ist so die Idee, die einen effektiven Altruismus motiviert und die ihn dann sagen lässt, ja, wir müssen also die existenziellen Risiken jetzt einschränken. Und da diskutiert dann der Text, und das finde ich ziemlich überzeugend, dass es natürlich ein Problem ist, weil wir eben, wie gerade schon angedeutet, Ressourcen von jetzigen Problemen wegnehmen und potenziell argumentieren könnten, ja, vielleicht die Erforschung dieser seltenen Krankheit ist weniger effektiv in ökonomischen Zahlen als die Einschränkung von KI zum Nutzen zukünftiger Generationen. Das hat jetzt Probleme in Sachen Gerechtigkeit. Da sind wir auch wieder bei einem Thema, was uns viel beschäftigt. Hat aber auch philosophische Probleme, denn es ist gar nicht so klar, dass wir sagen können, welche Pflichten wir gegenüber zukünftigen Generationen haben. Also ob es wirklich so ist, dass wir jetzt etwas tun müssen, um zukünftige Generationen zu retten, da würde ja implizieren oder bedeuten, dass wir in irgendeiner ethischen, moralischen Relation zu diesen Personen sind, die aber noch gar nicht existieren. Und das ist philosophisch und auch, glaube ich, genau, und auch sagen Alltags im Alltag, glaube ich, schwer zu verstehen oder zu begründen jedenfalls. Und abgesehen von der Frage, dass wir ja sagen können, naja, wie können wir denn jemanden schaden, der gar nie existiert hat? Also es ist nicht nur die Frage, dass wir zukünftige Generationen nicht irgendwie fassen können, keinen Vertrag mit denen schließen können, sondern wie können wir die überhaupt schaden? Wenn sie gar nie existiert haben, ist es schon Schaden, nicht in die Existenz gehoben zu werden. Also das sind so Konzept, so begriffliche Probleme mit diesem effektiven Altruismus verbunden. Unter anderem ein letztes ist noch, dass dieser Utilitarismus, der dem zugrunde liegt, also die Idee, dass wir den Nutzen maximieren müssen, also zukünftige Generationen gut behandeln müssen, dass das eine Philosophie ist, die sagen die Autoren, die im Westen hochgekommen ist. Ja, das ist natürlich was Europäisches, Amerikanisches, die es negiert oder guckt nicht auf nicht-westliche Ethiken, die zum Beispiel sehr viel mehr das Miteinander, sagen Gemeinschaftsbonds in den Vordergrund stellen und dann natürlich sagen können, ja, jetzige Generationen, also meine Gemeinschaft ist wichtig, nicht die zukünftigen Generationen. So, und der Text argumentiert dann noch weiter, also Antworten des effektiven Altruismus und so weiter, würde ich einfach zur Lektüre auch nochmal empfehlen. Ich möchte nämlich auf einen letzten Punkt noch hinkommen, der auf den von mir zu Beginn genannten Punkt zurückweist, dass wir nämlich doch eigentlich jetzt Probleme haben, die mit künstlicher Intelligenz generiert werden oder verbunden sind und die wir uns angehen sollen. Also erstens müssen wir nicht nur sozusagen in unserer Frage, was wir tun sollen, so politisch und gesellschaftlich auf Risiken der künstlichen Intelligenz Acht geben, sondern auch auf nicht künstliche Intelligenz generierte Risiken, durch verschiedene Arten der Energiebereitstellung und so weiter. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir müssen auch, sagen die Autorinnen und Autoren, auf die Benefits von künstlicher Intelligenz achten. Es ist natürlich bei einer Nutzen-Kosten-Analyse sehr wichtig, auch wenn wieder der Blick auf die Entscheidungstheorie. Natürlich bei solchen katastrophalen Risiken es durchaus Entscheidungstheorien gibt, die sagen, ja, nur auf die negative Seite
muss. Oder auch darüber nachdenken, wofür wir sie einsetzen könnten, anstatt dessen, wofür wir sie zum jetzigen Zeitpunkt einsetzen. Das hängt vielleicht auch wieder damit zusammen, wer sie einsetzt, zu welchen Zwecken, ne? Also zum ersten Themenkomplex.
Ja, Völlig richtig, genau. Ja. Und was auch interessant ist, es gibt wohl Umfragen auch zur Bewertung von Künstlicher Intelligenz. Und da zeigt sich, dass Leute, ich glaube, aus dem asiatischen Raum tatsächlich künstliche Intelligenz sehr viel positiver sehen als Menschen. Ja, vielleicht in Deutschland ist man vielleicht besonders skeptisch, weiß ich nicht. Jedenfalls auch die Benefits oder die Arten des Einsatzes muss bewertet werden. Auch könnte es, und jetzt kommen wir zum letzten Punkt, gibt es eben Risiken, die nicht existenziell sind von künstlicher Intelligenz, und da zählt alles dazu, der Bias, die Verzerrungen, die in den Daten sind, die jetzt schon Patientinnen und Patienten, Sträflinge, Strafgefangene, Verbrecher oder Bewohner bestimmter geografischer Orte benachteiligt. Da können wir auch Massen an Literatur dazu auch in die Shownotes stellen, könnten wir. Also das ist jetzt ein Problem. Genauso wie die Halluzinationen. Ja, jeder hat schon mal vermutlich ChatGPT benutzt oder viele von uns. Und da kommt auch viel Schmarrn dabei raus, wenn sie also davon redet, dass sie mit bestimmten Personen verwandt ist. Also, und auch das jetzt sozusagen weckt falsche Hoffnungen. Manche Einsatzmöglichkeiten von KI, die generieren etwas, was überhaupt erst auch zu einem anderen existenziellen Risiko führen kann. Wenn zum Beispiel KI dazu genutzt wird, so Deepfakes zu produzieren, die Menschen dazu bringen, den Klimawandel oder den menschengemachten Klimawandel oder die Folgen des Klimawandels zu leugnen, dann führt es dazu, dass diese Menschen eben weiterhin ihr verschmutzendes Auto fahren, und das führt zu einem existenziellen Risiko. Und weitere Punkte. Und sagen Sie, das ist jetzt was, und dazu brauche ich vielleicht gar nicht so ein großes Framework, dass ich nur meine jetzigen Leute bevorzugen darf, sondern das sind jetzt auch immense Probleme, zu denen vielleicht...
Die wir ja auch alle sozusagen zumindest tagtäglich erfahren können. Ne? Also gerade die Deepfake-Geschichte kann sich ja jeder selbst ein Bild von machen.
Ja, genau. Ja. So, deswegen sagen die Autoren, und damit schließe ich auch und würde mich deine Meinung interessieren, auch zu einer speziellen Frage, die wir vielleicht am Schluss noch diskutieren können. Die These der Autoren ist, diese Probleme, die machen es jetzt notwendig, künstliche Intelligenz jetzt und hier zu bewerten und entsprechend auch zu regulieren. Feuerfrei.
Oh, feuerfrei, Nein, also das habe ich jetzt ja zwischendrin schon so ein bisschen anklingen lassen. Ja. Also erstmal diesen letzten Satz, den du jetzt gesagt hast, den würde ich sofort unterschreiben. Was mir dabei nicht ganz klar ist, ist der Bezug auf eine starke oder Superintelligenz, weil dieser Bezug aus verschiedenen Gründen diesen gar nicht notwendig ist, um zu diesem letzten Satz zu kommen. Und im zweiten und dritten Themenkomplex, den du aufgemacht hast, wurde das, denke ich, auch deutlich, oder den die Autorinnen und Autoren offensichtlich aufgemacht haben, wurde das ja auch deutlich. Also zum einen haben wir eben jetzt schon Probleme, die nicht existenziell und existenziell relevant sein können und um die wir uns kümmern müssen. Und deswegen wird ja auch, ob das jetzt gut, schlecht, erfolgreich, nicht erfolgreich ist, nochmal eine andere Frage, aber wird da ja auch viel drum gerungen und gestritten, in welche Regulierung wir möglicherweise sogar global finden wollen, sollen, müssen, damit das alles in seinen geordneten Bahnen läuft. Ja, also da völlige Zustimmung. Ganz wichtiger Punkt, denke ich aber auch, aber es hat auch nichts mit Superintelligenz oder starker künstlicher Intelligenz zu tun, ist die Frage eben tatsächlich, wer setzt das zu welchen Zwecken ein? Wer profitiert davon? Wozu könnte man das eigentlich einsetzen? Es gibt ganz viele spannende Überlegungen, gerade im Bereich von Klimaschutz, aber auch zum Beispiel im psychiatrischen Bereich, solche Geschichten wie Suizidfrüherkennung durch künstliche Intelligenz. Also ganz viele Beispiele, wo wir sicherlich alle sagen würden, das wäre doch grundsätzlich positiv, bloß damit verdient man halt nicht so viel Geld mit, jetzt ein bisschen salopp gesagt. Ne? Zumindest erstmal nicht. Ja? Und glaube darüber hinaus, und für mich immer ein ganz anderer Themenkomplex ist, also trotz aller Zustimmung zu diesem letzten Satz, ist die Frage, was wäre, wenn Superintelligenz oder starke künstliche Intelligenz. Ja, denn ich bin davon irgendwie immer weniger überzeugt, dass wir sowas in, also wir sowieso nicht, glaube ich. Und ich weiß auch nicht, also ich habe auch nicht das, den Eindruck, dass das in den nächsten Generationen passieren wird. Eben weil dazu Dinge gehören würden, die wir ja nicht mal bei uns Menschen eigentlich wirklich verstehen. Also da kommen wir dann auf so Fragen wie, was ist Bewusstsein? Wie werden Intentionen eigentlich ausgebildet? Natürlich gibt's dazu Theorien und so, aber du weißt, was ich meine, ne? Eigentlich, und schon gar nicht wissen wir das, wie wir das dann übersetzen sollen, oder wie wir etwas Ähnliches, vielleicht auch etwas anderes, den Ansatz gibt's ja auch, ne, dass das alles was ganz anderes ist, dann eben als bei uns Menschen und auch anders funktioniert. Aber nichts davon wissen wir doch, und wenn man sich da mit Technikern unterhält, wenn sie nicht gerade von Google gefeuert werden, dann habe ich auch noch nie jemanden sagen gehört, dass wir da irgendwie großartig auf dem Sprung sind, da hinzukommen. Da haben wir mit ganz anderen, erstmal rein technisch, ne, mit ganz anderen Problemen zu tun und zu kämpfen. Und genau das wäre aber notwendig, um eben solche Superintelligenzen oder starke künstliche Intelligenz eben zu überhaupt möglich zu machen. Aber und deswegen wäre jetzt, wie gesagt, auch da gilt natürlich wieder, wie immer, ich habe diesen Text noch nicht gelesen, deswegen ins Blaue, kann auch Schwachsinn sein. Deswegen wäre, würde ich eben dem letzten zustimmen, den letzten beiden, glaube ich, Themenkomplexen auch völlig zustimmen, was die Autorinnen sagen. Aber ich finde, wenn dieser Bezug so da drin ist, dass der Bezug zu Superintelligenz und zur starken künstlichen Intelligenz die Kernaussagen dieses Textes eigentlich abschwächt und eigentlich schwächer macht. Weil eigentlich müsste man doch eben sagen, wir haben jetzt so viele Probleme, beziehungsweise jetzt schon, ohne dass wir das, diese Sci-Fi-Geschichten haben, schon so viele Probleme und absehbar so viele Probleme und eventuell schon dadurch existenzielle Risiken zu tragen, dass das doch schon ausreicht, um die geforderten Maßnahmen eben jetzt zu rechtfertigen und eben dringendst auch zur Umsetzung zu bringen.
Also ich glaube, dann habe ich es vermutlich falsch dargestellt. Die Autoren beziehen sich nur insofern auf Superintelligenz, als dass sie beobachten, dass die Proponenten, also die Player in dieser Diskussion um existenzielle Risiken auf Superintelligenz verweisen, um zu zeigen, wenn das existiert, dann droht großes Unheil, die ganze Welt wird ausgelöscht und deswegen müssen wir jetzt handeln. Und diesen Diskurs, also es gibt Leute, die so uns Dinge vorwerfen, Musk und Bostrom und wie sie alle heißen. Diesen Diskurs nehmen die her und prüfen den. Eben zum einen mit, wer sagt denn das überhaupt und ist es haltbar, wo sind die konzeptionellen Probleme. Und ich habe dich, glaube ich, vielleicht auf die falsche Fährte geführt, weil ich so ein starkes Interesse daran hatte. Und da, glaube ich, aber zeigt sich ein Dissens. Ich finde das tatsächlich, also ich würde beiden zustimmen, so würde ich es formulieren. Ja, diese Probleme sind real und die sind vor allem, leiden da aktuell jetzt Menschen darunter.
Ja,
unter den Verzerrungen, unter dem...
da haben wir keinen Dissens.
Genau. Datenungleichheit, Zugang zu Technologie, also alles, da haben wir ein Problem. Nur finde ich es schon einfach super interessant, die Entwicklung mal nachzugehen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob deine Einschätzung, was die Einschätzung anderer über die technische Entwicklung angeht, stimmt. Ich erinnere mich, und da beziehe ich mich wieder auf dieses Vorstellungsgespräch bei Bosch, von dem wir es vorher hatten. Da musste ich nämlich zur Vorbereitung einen Text lesen, eine Studie, die untersucht hat, wie wahrscheinlich Leute es halten, dass die Superintelligenz und wann die Superintelligenz existiert. Und dann stellte diese Studie fest, dass durchaus, ich habe die Zahlen leider nicht mehr im Kopf, aber dass irgendwie es zu einer 50% Wahrscheinlichkeit da liegt oder vorliegt, dass in den nächsten 50 Jahren, 50 Jahre von jetzt, Oder jetzt sind es vielleicht nur noch 40. Die Studie ist schon eine Weile 50-prozentige alt.
50-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass in den...
Dass in 50 Jahren diese Superintelligenz existiert. Jetzt pass auf, jetzt habe ich diesen Text, ich sollte den irgendwie vorbereiten, was dazu sagen. Und habe dann festgestellt, dass diese Untersuchung bei einer Konferenz durchgeführt worden ist, also die Erhebung der Daten, bei einer Konferenz von Informatikern und Informatikerinnen, die alle an diesen Dingen arbeiten, dass die in ihrer Ansicht verzerrt sind, wenn sie tagtäglich mit diesen Dingen zu tun haben und auch den Fortschritt natürlich live sehen, was man so machen kann, ist irgendwie klar. Also insofern kann man natürlich auch sagen, ja, das ist ein bisschen überschätzt, aber es gibt durchaus, und so kann man vielleicht auch sagen, Meinungen, die das Ganze deutlich näher.
Ja.
So. Und ich finde das eben schon interessant.
Das finde ich auch.
Die Punkte, die du genannt hast, die Punkte, die du genannt hast, die finde ich eben vielleicht gar nicht, oder ich finde es gar nicht notwendig, dass wir erstmal herausfinden müssen, wie Bewusstsein entsteht, wenn wir es offensichtlich bei Menschen noch nicht so ganz verstanden haben. Ja, es gibt verschiedene Theorien, aber so ganz verstanden haben wir es nicht. Warum sollte denn nicht sowas wie Bewusstsein auch aus dem Zusammenspiel von Neuronen, die nicht aus
das stimmt.
oder neuronenähnlichen Zuständen entstehen? Das heißt für mich nicht, dass diese Risiken sozusagen das jetzt alles ist. Also ich bin kein so ein effektiver Altruist. Aber als philosophische Gedankenübung finde ich das schon interessant und auch wichtig, sich darauf vorzubereiten.
Ja, das finde ich auch. Ich will es auch gar nicht, ich will auch gar nicht sagen, Leute, beschäftigt euch damit nicht. Ich wollte nur erstens sagen, diese Probleme sind eben jetzt auch schon relevant. Ja. Und da bin ich ja, glaube ich, stimme ich ja mit den Autoren, wenn ich das richtig verstanden habe, auch überein. Ja.
Ja.
Und das Zweite wäre dann vielleicht, aber jetzt wird's wirklich hochspekulativ. Ja, ich denke mir immer, also nehmen wir mal an, jetzt in 50 Jahren gäbe es so etwas. Und jetzt denke ich mir mal, es gab doch mal zum Beispiel von Microsoft diesen berühmten Chatbot. Weiß jetzt nicht mehr, wie er hieß. Der aber auch nur irgendwie 24 oder 48 Stunden online war, ne? Weil er, nachdem er mit jede Menge rassistischen, misogynen und so weiter Nachrichten gefüttert wurde, hat er auch nur noch solche Nachrichten abgesetzt. Und jetzt ist es ja so, irgendwie unser individuelles Bewusstsein entwickelt sich ja auch in dem Umfeld, in dem wir uns bewegen, auf eine bestimmte Art und Weise. Ja, und führt auch zu bestimmten Einstellungen, ist egal. Ja? Und jetzt ist doch die Frage, ich denke mir halt dann auf der anderen Seite immer, es wird ja dann viel gesagt, dann könnte das passieren oder solche Maschinen würden sich nicht mehr mit uns abgeben wollen oder Doomsday naht oder was für Terminator.
Ja.
Aber vielleicht würde das ja auch darauf ankommen, sozusagen in welcher Welt und Umgebung eine solche Superintelligenz sich entwickeln würde. Und wenn sie die entsprechenden Einflüsse hätte, hätte sie vielleicht auch sozusagen, würde sie auch bestimmte bewusste Entscheidungen oder bestimmte Entscheidungen auf eine bestimmte Art und Weise bewusst treffen. Oder man könnte dann auch sagen, auf eine bestimmte Art und Weise bewusst handeln. Ja? Und auch da wäre es doch dann auf der anderen Seite denkbar, dass es vielleicht zum Guten handelt, aber mit dem notwendigen Vorlauf, dass wir eben jetzt Vorkehrungen getroffen haben müssen, ja. Eigentlich, was unser gesamtes Zusammenleben, unsere Erwartungen an Zusammenleben, unser Handeln, das heißt natürlich nicht, dass jeder mal perfekt handeln muss, ja, aber dass die Welt auf eine bestimmte Art und Weise aussieht. In die diese KI, ich sage jetzt mal blöd, hineingeboren wird, in Anführungsstrichen, in großen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass ich mir eben auch die Frage stellt, die Probleme, die wir jetzt erkennen, da sind wir eigentlich wieder an einem Punkt, wo wir eigentlich relativ klar sagen könnten, was zu tun wäre, um diese Probleme anzugehen. Für die Probleme, die sich vielleicht ergeben würden, wenn es solche Superintelligenzen gäbe, da können wir uns wahrscheinlich noch gar nicht vorstellen, wie es überhaupt möglich wäre, dafür zum Beispiel entsprechende Regularien
Ja.
Zu entwickeln. Und zwar ganz praktisch. Da sind wir jetzt wieder sozusagen an der Schnelle von Theorie, von dem, was wir vielleicht theoretisch wollen oder was gut begründet gesollte oder was gerechtfertigt oder nicht gerechtfertigt ist, zu dem, wie es dann tatsächlich auch umgesetzt werden soll.
Ja.
Ja.
Finde ich super Überlegungen.
Ja.
Oder
Ich wollte,
bevor ich es nämlich vergesse, ja. dein erster Punkt, dass natürlich sozusagen das Umfeld auch ein Bewusstsein schafft.
Ja.
Ich wäre da, glaube ich, nur pessimistischer. Also wenn wir uns den Zustand der Welt anschauen und wir hatten es ja auch schon über Wahlen und ja derartige Sachen, dann weiß ich nicht. Ob wir da so positiv gestimmt sein müssen, denn auch historisch der Mensch mit sagen mehr Rechenpower als andere Wesen hat ja diese anderen Wesen durchaus eben nicht gut behandelt, sondern dominiert, ausgerottet, unterworfen, schlecht behandelt, diskriminiert von menschlichen und nichtmenschlichen Tieren an. Also können wir alles heranziehen. Und jetzt stelle ich mir vor, und das fand ich immer, also den fast nachdrücklichste Erinnerung an dieses Superintelligence-Buch, dass es ja klar ist, dass dieses Wesen einfach, das können wir jetzt schon extrapolieren, vorhersehen, deutlich schneller rechnen wird, Dinge deutlich schneller wahrnehmen, Entscheidungen deutlich schneller treffen wird. Mhm. Das hat genauso wie der Mensch, also ich spreche sozusagen vom Allgemeinen der Menschen mal, genauso wenig Interesse an einer Kooperation mit nichtmenschlichen Tieren, vielleicht, oder die Wahrscheinlichkeit ist hoch, denke ich, wie eben der Mensch das hat. Und insofern, also mit nicht künstlichen Intelligenzen, wie der Mensch ist mit
genau, aber da, ich finde halt, also ich möchte da weder in die eine noch in die andere Richtung. Das Einzige, wofür ich da sozusagen argumentieren möchte, ist sozusagen, dass immer die vielleicht Einsicht, dass es sich eben tatsächlich um etwas ganz anderes handelt, auch konsequent durchzuziehen. Und diese Befürchtung, genauso im Übrigen auch wie meine vorherig genannte Möglichkeit, dass es vielleicht alles ganz positiv ausgehen könnte, es beides der gleiche Fehler, geht von uns aus. Und das ist halt immer die Frage, ob das überhaupt zulässig sein kann oder ob das überhaupt Kategorien sind, in denen wir auf Basis derer wir Prognosen in die eine wie in die andere Richtung. Ja. Und das ist für mich eher wieder ein Grund, also wie gesagt, ich finde das super spannend. Ich finde auch, dass in vielerlei Hinsicht Vorkehrungen getroffen werden müssen, das will ich überhaupt nicht. Aber ich finde eben, dass eigentlich sind wir doch jetzt gerade schon dabei oder haben in wesentlichen Punkten es schon verpasst, für Probleme, die wir jetzt haben, entsprechende Lösungen zu finden. Mhm. Ne? Und ich glaube tatsächlich, dass das dringlicher wäre und gerade auch mit Blick auf die Zukunft.
Ja. Genau, man kann ja das eine und das andere machen, aber beim letzten Punkt stimme ich dir recht zu. Mich würde nur interessieren, was dich zögern lässt dabei den Menschen oder uns als Ausgangspunkt für eine Vorhersage oder für eben diese Spekulationen machen. Weiß nicht, ob das zu weit führt oder ob man das verlagern
vielleicht noch
müssen.
Eine kurze, ganz kurz. Ja, ganz und dann kurz. Muss ich noch kurz sagen, warum ich meinen despektierlichen Kommentar zu Nick Bostrom, der auch eher humoristisch gemeint war, gesagt. Also dazu vielleicht, also es gibt ja sozusagen in der ganzen KI-Geschichte gibt's ja zwei große Strömungen, kann man eigentlich sagen, ne? Und die eine ist, wir versuchen eigentlich sowas wie einen künstlichen Menschen zu bauen. Zum Beispiel, ne, künstliches Gehirn, ne? Und die andere ist ja, das ist eigentlich was ganz anderes und entsprechend brauchen wir da auch ganz andere Ansätze. Es geht uns nicht darum, sozusagen ein Wesen wie den Menschen nachzubauen, sondern wir bauen hier eigentlich was ganz anderes, das auch ganz anders funktioniert als der Mensch. Und ich habe irgendwie, also es ist vielleicht auch im Moment, ist so, vielleicht ist es auch falsch, aber mein Eindruck, dass die Tendenz eigentlich schon seit längerem eher in die Richtung geht, wir bauen etwas ganz anderes. Mhm. Wenn das aber etwas ganz anderes ist, dann müssen wir es vielleicht auch in ganz anderen Kategorien, die wir selber noch gar nicht kennen können, bewerten, uns ansehen. Es wird vielleicht auch, wenn es mal dahin kommt, etwas ganz anderes machen, als wir uns hier nach ganz anderen Regeln und Kriterien, als wir uns jetzt noch vorstellen können. Das ist der, glaube ich, der jetzt in aller Kürze der Gedanke dahinter. Ja,
also wir bauen das nochmal aus. Hätte ich noch Nachfragen, die aber jetzt wahrscheinlich zu weit führen und auch natürlich Kommentare schon dazu, aber erstmal eher Nachfragen, um das vielleicht nochmal deutlicher zu machen. Aber ich würde sagen, wir machen da einfach eine eigene kurze Folge.
Wir machen ja nochmal ähnlich kurz lange wie die heute. Jetzt noch kurz zu Nick Bostrom. Ich habe überhaupt gar nichts gegen Nick Bostrom. Also wobei auch da muss man ja nochmal nach, der hatte ja auch den einen oder anderen eher unschönen Skandal in den letzten Jahren. Das meinte ich jetzt aber gar nicht. Ich erinnere mich in meinem Studium daran, dass ich das muss ich kurz überlegen, in dem Fall Entscheidungstheorie-Seminar.
Sehr gut.
Mich mit zwei, über eines habe ich sogar eine Hausarbeit geschrieben, mich mit zwei Argumenten von ihm auseinandergesetzt hat, die schon älter sind. Das eine war das Doomsday-Argument. Ja. Das kriege ich jetzt auch nicht mehr wirklich zusammen. Die Hausarbeit habe ich noch auf dem Rechner.
Die lesen wir mal. In einer der nächsten Folgen lesen wir uns Hausarbeiten vor.
Das, das wird peinlich. Aber
jetzt.
Und das Zweite war, ich weiß gar nicht, wie er es genannt hat, aber im Kern ging es dabei darum, dass er den Beweis geführt hat, dass egal in welcher Spur du im Stau stehst, es ist immer die langsamste. Und es sind so Spielereien, genauso wie das Doomsday-Argument, so Logikspielereien letztlich. Wo man dann eigentlich vor allen Dingen eins sieht, was du halt vorne reinsteckst, kommt halt hinten raus.
Algorithmus. Ja, Algorithmus,
aber manchmal ist dann halt auch nicht so viel Erkenntnis. Gut, das ist auch eine Erkenntnis, aber nicht
ich
so
weiß,
viel
was du meinst,
damit gewonnen. So,
ja, der Bezug auch zu echten Pfaden, wo Entscheidungen nötig sind, ist dann ein bisschen verloren gegangen. Ja, das stimmt.
Aber wir sind schon wieder wir haben schon wieder eine kurze Stunde.
Darf ich zum Abschluss noch die Rahmengeschichte ganz kurz erzählen? Die passt nämlich, glaube ich, zu unserer Diskussion ganz zu. Die Rahmengeschichte, in die dieser Text eingebaut ist. Die Autorinnen erzählen nämlich eine Fabel, eine Geschichte, offensichtlich eine buddhistische Geschichte, als ein Hase anfängt, vom Weltuntergang zu schreien, weil ihm irgendwas auf den Kopf gefallen ist. Und dann macht er die ganzen Tiere nervös, die alle davonrennen und ein unheimliches Getrampel machen und vom Ende der Welt rufen. Also analog zu diesen Doomsday-Schreiern, die sagen, die das Ende der Welt droht. So fangen die an und dann analysieren sie eben, wir haben auch heute solche Schreier. Und sie enden mit dem zweiten Teil der Geschichte. Die Tiere, die werden nämlich aufgehalten von einem Löwen, der sagt, nein, das Ende der Welt droht nicht und die bleiben alle stehen. Sie wären nämlich sonst ins Meer gehüpft und dort ertrunken. Also die Panik vor dem Ende der Welt, die ist selber gefährlich. Das ist die Moral der Geschichte dieses Textes. Und das finde ich eigentlich ein ganz gut passendes Bild zu unserer Diskussion, auch wenn wir, glaube ich, sicherlich die Fragen nach der Superintelligenz und welcher Superintelligenz nochmal weiter vertiefen werden.
Das ist auf jeden Fall ein Thema, das müssen wir auf der Liste behalten. Super, vielen Dank, Andreas. Da haben wir wirklich ganz viele Ideen auch draus gewonnen und müssen wir wirklich alles merken und versuchen, da die Themen nochmal aufzugreifen. War ein sehr spannender Text. Diesmal, bevor ich schließe, habe ich nochmal einen, du hattest ja ein paar Musiktipps. In den letzten Sendungen im letzten Jahr. Und diesmal habe ich noch einen, und zwar wurde noch im letzten Jahr ein Album einer Band wieder veröffentlicht, was ich sehr empfehle. Wir stellen den Link zu zum Beispiel Spotify auch wieder rein. Die Band heißt Archive und das eine englische Band und das Album heißt You All Look the Same to Me. Und es ist eine Band, die so, das war ja so Anfang der 90er und dann 2000er, eine Musikrichtung, eine Mischung aus so Trip-Hop, Progressive Rock, Psychedelic Rock, Alternative Rock. Eine ganz wilde Mischung, super Album.
Ich bin gespannt.
Hört's euch an.
Hört's euch an, ich werde es auf jeden Fall tun.
Und dann bleibt mir wie immer nur zu sagen, jetzt habe ich die Reihenfolge vergessen.
Bleibt im Diskurs, pflegt den Dissens.
Und pflegt den Dissens, genau. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ciao.